Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann noch aus dem 22. und 23. Vers. Und alles hat der heilige, ewige Gott, dürfen wir hier sagen, seinen Füßen unterworfen und ihn als alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der Epheserbrief ist der Brief der Gemeinde. Und man versteht den Epheserbrief nur dann, wenn man etwas von der Herrlichkeit weiß, was uns im Worte Gottes über diese Gemeinde gesagt wird. Die Gemeinde Jesu ist das Kostbarste, was Gott im ganzen Universum hat. Wir können den Wert einer Sache normalerweise an dem Preis erkennen, der bezahlt werden muss, um etwas zu erwerben. Und die Bibel sagt, dass Gott sich diese Gemeinde erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Wenn wir von Gemeinde sprechen, ich möchte heute einmal ein bisschen eine Einleitung geben, damit wir dann das etwas besser verstehen. Dann meinen wir die Gemeinde, die ihre Geburtsstunde an Pfingsten hatte und ihr irdisches Ende hier auf dieser Erde bei der Entrückung der Gemeinde haben wird. Es ist also die Zeitspanne von der Entrückung bis zurück nach Pfingsten. Und wir leben jetzt schon etwa 2000 Jahre in dem Heilszeitalter der Gemeinde. Es ist das Zeitalter der Gnade Gottes. Es ist auch das Zeitalter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und so erfahren wir, was Gemeinde ist, aus dem Epheserbrief am allerdeutlichsten. Wir haben im Neuen Testament ja 21 Briefe, davon etwa 13 vom Apostel Paulus. Paulus hat alleine 7 Gemeindebriefe geschrieben. Ihr Lieben, diese Zahl 7 ist immer eine interessante Zahl von der Bibel her. Sie ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. 7 Sendschreiben an die Gemeinde in der Offenbarung 2 und 3. 7 Gemeindebriefe des Apostels Paulus, auch wichtige 7 Gleichnisse unseres Herrn Jesus in Matthäus 13. So finden wir immer wieder diese Zahl 7 hier. Und Paulus hat nun in besonderer Weise den Auftrag bekommen von Gott. Er gehört ja nicht zu den 12 Aposteln, sondern er macht hier eine Ausnahme. Es gibt Leute, die sagen, man hätte eigentlich den Matthäus nicht wählen sollen, sondern nachdem Judas Ischarius ausgefallen ist, hätte man eigentlich warten sollen, bis der Apostel Paulus dazu gehört. Aber das ist völlig unbiblisch. Warum denn? Erstens einmal musste ein Apostel den Herrn Jesus bei Lebzeiten gekannt und seine Kreuzigung, Auferstehung miterlebt haben. Das war bei Paulus aber nicht der Fall. Paulus war auch aus einem anderen Grunde ein besonderer Apostel. Er war nämlich der Apostel der Nationen. Während wir von Petrus sagen können, er war der Apostel Israels, ist Paulus eine besondere Berufung zuteil geworden. Wir lesen von ihm in Galater 1, dass es Gott gefallen habe, ihn, dem Apostel Paulus, seinen Sohn Jesus Christus zu offenbaren. Paulus war der einzige Apostel, der in der Nachfolgezeit den Herrn Jesus eben nicht im Fleische nach so gekannt hat, sondern in einer neuen Weise als der Auferstandene. Und wir kennen ja seine Geschichte. Es ist die denkwürdige Geschichte von Damaskus, als der Auferstandene dem damaligen Saulus begegnet ist. Und deshalb sollten wir bei der Betrachtung der Bibel, aber in besonderer Weise bei der Betrachtung der Briefe des Apostels Paulus wissen, diese Briefe sind von einem Augen- und Ohrenzeugen des auferstandenen Herrn geschrieben. Ihr Lieben, eine sicherere Bezeugung der Wahrheit und Wirklichkeit kann es gar nicht geben, als einen Augen- und Ohrenzeugen zu haben. Und das war Paulus. Er erzählt uns ja seine Bekehrungsgeschichte, Sie kennen sie wahrscheinlich auch, Apostelgeschichte 9 und noch zwei weitere Stellen in der Offenbarung. Ich werde ihm zeigen, was er um meines Namens willen leiden muss, denn er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug geworden. Paulus ist nicht so ohne weiteres mit den anderen 11 Aposteln zu vergleichen, sondern er sagt selber, ich bin nicht nach Jerusalem gegangen, um mich von den anderen Aposteln gewissermaßen belehren zu lassen über die Geschichten des Herrn, sondern Gott hat sie mir geoffenbart. Und deshalb schreibt er immer wieder in seinen Briefen, ich habe es von dem Herrn empfangen. Ihr Lieben, wir meinen, das wäre alles so schnell gegangen, das stimmt aber gar nicht. Gott hat sich viel Zeit gelassen. Er hat sich seinen Knecht zuerst einmal in die Stille geführt. Wisst ihr, Gott handelt nicht so schlagartig, wie wir das einmal meinen, von jetzt auf nachher. In manchen Dingen auch. Aber Mose musste auch 40 Jahre einmal bei seinem Schwiegervater die Tiere hüten, bevor er dann berufen wurde. Paulus musste etliche Jahre in der arabischen Wüste sein, bis er wirklich berufen wurde. Gott hat Zeit, seine auserwählten Werkzeuge in die Stille zu führen und wenn dann die Zeit gekommen war, sie hineinzuführen in die Aufgabe. Und so war das bei Paulus. Paulus war also ein Augen-Ohren-Zeuge der Auferstehung. Und das, was er sagt, das ist die best garantierte Aussage, die es überhaupt geben kann. Und diesem Apostel Paulus hat Gott es nun gezeigt, dass er eine Gemeinde herausgeliebt hat. Und wenn wir das Wort Gemeinde hören, dann müssen wir noch eine kurze Erklärung dazu abgeben, was wir da meinen. Es heißt im griechischen Text vom Neuen Testament her Ekklesia oder manche sagen auch Ekklesia. Das heißt auf Deutsch übersetzt die Herausgerufene. Und Lieben, jetzt wird es natürlich schwierig, und das kommt öfter einmal vor in der Heiligen Schrift. Das Alte Testament ist ja in Hebräisch und in Aramäisch geschrieben, das Neue Testament in Griechisch. Jetzt immer, weil wir ja den Urtext nicht mehr haben, jetzt immer den richtigen Wortlaut im Deutschen zu finden, das ist ja gar nicht ganz einfach. Das zeigt sich ja auch in den Übersetzungen, deshalb gibt es ja auch so viele Übersetzungen. Lippmann kann sich auf den Standpunkt stellen und sagen, das ist die beste Übersetzung, die es gibt, die es ganz wörtlich übersetzt. Das ist die sogenannte konkordante Übersetzung. Aber Lieben, auch das ist nicht das Richtige. Es gibt nämlich Sprichwörter im Hebräischen, im Jüdischen und auch im Griechischen. Wenn man die wörtlich übersetzt, dann gibt das für uns Deutsche keinen Sinn. Also muss man sagen, die beste Übersetzung ist, die den Sinn das, was die Schrift sagen will, hergibt. Und jeder, der eine Fremdsprache kennt, der weiß, dass es nie da so hundertprozentig übereinstimmend ist. Wenn ich 100 Leuten einen Brief aus dem Englischen gebe und sage, die sollen mir es aufs Deutsche übersetzen, dann muss der Sinn, wenn es ein guter Übersetzer ist, genau der gleiche sein. Aber niemals der genau gleiche Wortlaut. Und deshalb gibt es eben nun eine ganze Reihe von Übersetzungen. Und das ist wohl die beste Übersetzung, die den Sinn am deutlichsten und am genauesten übersetzt. Wir sind heute in der glücklichen Lage, sehr gute Übersetzungen zu haben. Die Luther-Übersetzung ist immer noch sehr, sehr populär. Ist ja eine der ältesten Übersetzungen. Die Elberfelder-Übersetzung bezieht sich mehr auf die Genauigkeit der Übersetzung. Und da man natürlich nicht alle, ich weiß nicht, ob Sie so viel Zeit finden, Hebräisch zu lernen und Griechisch, ich habe es also nicht gelernt. Erstens mal fehlt mir die Sprachbegabung etwas und zweitens hätte ich auch nie Zeit gehabt, mich auf die hebräische und griechische Sprache zu übersetzen. Aber wenn wir eine gute Übersetzung haben, wie zum Beispiel gerade Schlatter, Menge, Elberfelder und auch noch einige andere, dann dürfen wir wissen, wir haben eine zuverlässige Übersetzung. Keine dieser Übersetzungen kann allerdings für sich in Anspruch nehmen, die einzig richtige zu sein, weil wir nämlich den Urtext nicht haben, sondern wir sind alle auf Abschriften angewiesen. Aber das eine steht eindeutig und klar fest, wir haben ausgezeichnete Übersetzungen, auf die wir uns voll und ganz verlassen können. Und nun möchte ich Ihnen meinen Standpunkt zur Bibel einmal sagen. Ich bin felsenfest überzeugt und das auch nach 55-jähriger Nachfolge. Ich habe mich im Jahre 1947 für den Herrn Jesus entschieden, beziehungsweise ich sage immer viel lieber, er hat mich gesucht und gefunden. Und in diesen 55 Jahren der Nachfolge habe ich immer wieder erlebt, man kann sich auf dieses Buch absolut verlassen. Es ist das Wort Gottes. Es ist nicht so, dass es nur das Wort Gottes enthält, sondern es ist das Wort Gottes. Und ich sage sehr gerne, was der Apostel Paulus im 1. Thessaloniker 2 immer wieder sagt, ich danke meinem Gott, dass ihr dieses Wort, was ihr habt, eben nicht als Menschenwort, sondern als das, was es tatsächlich ist, als Gottes Wort angenommen habt. Und so haben wir überhaupt keinen Grund, die Bibel zu kritisieren. Die Bibel ist nämlich nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern wenn jemand kritisiert werden muss, dann sind das wir. Nicht wir entscheiden, was in der Bibel richtig ist, sondern die Bibel entscheidet, was in unserem Leben richtig ist und was da nicht richtig ist. Ihr Lieben, die Bibel ist das absolut vollkommene heilige Wort Gottes. Und wir werden sie nur richtig verstehen, wenn wir glauben, dass dahinter der heilige, ewige, allmächtige Gott in seiner absoluten Autorität steht. Wer das nicht glaubt, dem wird Gott nicht eine neue Bibel schenken. Wer das nicht glaubt, der hat immer Verlust. Nicht an die Bibel zu glauben, ist nie Gewinn, sondern immer Verlust. Die Bibel zu lesen und sein Leben nach einzurichten, ist das Allerwichtigste, was es gibt. Denn der Herr Jesus sagt, und das ist ja nun auch schon eine evangelistische Aussage, etwas, wer an mich glaubt und an ihn glauben, heißt auch das, was von ihm geschrieben steht in der Bibel, das kann man nämlich gar nicht trennen. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an mich glaubt, der hat das Leben nicht. Lieben, ich meine, das ist doch eine Aussage, die in der Bibel oft steht, vor allen Dingen im Johannesevangelium. Da kann man zwar darüber diskutieren, natürlich. Man kann über alles diskutieren, man kann alles in Frage stellen, man kann alles verneinen. Gott lässt uns die Freiheit. Gott zwingt uns nicht. Er hat mich zum Beispiel nicht gezwungen, meinen Beruf aufzugeben. Er hat mich nicht gezwungen, dass ich ihm nachfolge, sondern er hat mich durch seinen Geist geleitet und hat mir die Möglichkeiten vor Augen gestellt und ich habe festgestellt, es ist die beste Entscheidung, die es überhaupt gibt, Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Sag Ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Und wisst ihr auch warum? Kann ich begründen und bezeugen aus meinem Leben. Mindestens zwei Dinge sind so wichtig. Das ist zuerst einmal, Gott liebt uns so vollkommen, dass er wirklich immer nur das Allerbeste für uns haben will. Ob wir das immer begreifen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es ist eine Tatsache von der Schrift her bezeugt, Gott liebt uns vollkommen und seine vollkommene Liebe will das Beste für uns haben. Deshalb heißt in Römer 8 ja auch Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, letzten Endes alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das zweite ist, Gott kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und deshalb sind seine Wege auch aus diesem Grund die besten Wege für uns. Allerdings sagt der Prophet mit Recht, seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Sehen Sie, nur sollten wir eines nicht tun. Und das hat mir immer so leid getan, wenn ich da in der Industrie mit sehr intelligenten, netten Menschen zusammengekommen bin, zusammengearbeitet habe. Die haben oft einmal einen Fehler im Denken gemacht. Sie haben immer gedacht, dass sie und ihre Erkenntnis der Maßstab aller Dinge seien. Und wenn das ein Mensch wirklich glaubt und meint, dann kann er die Bibel nie richtig verstehen. Weil die Bibel nicht uns geschrieben ist, dass wir uns als der Maßstab aller Dinge erkennen, sondern die Bibel ist geschrieben, dass wir die rechte Mitte der Bibel erkennen. Und die rechte Mitte der Bibel sind nicht wir, sondern das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und die ganze Welt dreht sich nicht um mich. Und wenn es ja auch solche Leute gibt, die meinen, es dreht sich alles nur um ich. Nein, das ganze Universum dreht sich um Jesus Christus. Denn er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist der Weltenheiland. Und er wird auch einmal gegen alle Unkenrufe derer, die das nicht glauben wollen, auch der Weltenrichter sein. Und deshalb sollten wir uns nie einbilden, dass das, was wir einmal noch nicht verstehen können, dass das nicht sein kann, sondern wir sollten immer zugeben, dass Gottes Gedanken höher sind, aber diese Gedanken sind immer Gedanken der vollkommenen Liebe. Dann werden wir auch keine Widersprüche in die Bibel hineinlegen, die gar nicht drin sind. Und dann werden wir auch ehrfürchtig einmal sagen können, alles verstanden haben wir bis jetzt noch nicht. Aber der Herr Jesus sagt, ihr werdet es dann hernach erfahren. Ich freue mich darauf, wenn einige Fragen, die ich auch in meinem langen Leben jetzt schon noch nie so ganz hundertprozentig ergründen konnte, freue ich mich darauf, dass wenn ich bei ihm droben bin, mein Leben dann in seinen Augen sehe und dann die Bestätigung bekomme, er hat alles sehr gut gemacht. Und das ist das Entscheidende. Sehen Sie, unter diesem Gesichtspunkt wollen wir auch dann den Epheserbrief betrachten. Ich komme noch einmal zurück auf den Gedanken der Gemeinde. Wir haben in der Elberfelder Übersetzung früher das Wort Versammlung gehabt. Denn darüber sind wir uns doch alle so ein bisschen einig. Irgendwie eine Bezeichnung muss man ja haben. Und wenn wir sagen, wir sind die Herausgerufene, da befürchte uns, dass wir die anderen überhaupt überfordern, das verstehen sie gar nicht. Wenn sie sagen, was sind das für komische Leute, die Herausgerufenen. Also hat man sich geeinigt, entweder, dass man sagt, die Versammlung des lebendigen Gottes, oder die Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber wir sind uns alle darüber im Klaren, so ganz glücklich sind beide Ausdrücke eigentlich nicht. Warum denn nicht? Nun, wenn ich mit dem Auto hierher fahre, dann stelle ich fest, dass es dann heißt, Bad Teinach oder Zavelstein, Gemeinde Teinach. Da meint man natürlich dann nicht die Gemeinde, die gläubige Gemeinde, sondern da meint man die Ortsgemeinde. Deshalb könnte man sagen, wäre Versammlung vielleicht die bessere. Aber lieb, wenn es heißt, der Tierzuchtverein hat heute Abend seine Versammlung, dann muss ich sagen, ja, das ist auch wieder das Richtige. Also wir merken schon, es gibt so ganz Kluge, die sagen, wir nennen uns Ekklesia. Es gibt Ekklesia-Gemeinden. Aber lieben, das ist ja nun, dann trenne ich mich ja auch schon wieder von den anderen ab. Wenn ich sage, nur wir sind die Ekklesia, dann sind die anderen nicht dabei. Deshalb wollen wir uns darüber nicht so lange aufhalten. Ich sage heute schon immer wieder Gemeinde. Und wenn wir Gemeinde meinen, dann meinen wir die von Pfingsten an entstandene Gemeinde, von denen wir nun allerdings drei Begriffe beachten müssen, wenn in der Bibel von Gemeinde steht. Und es steht im Neuen Testament alleine 110 Mal von der Gemeinde. 70 Mal steht Gemeinde ohne eine besondere Bezeichnung. Hier wird einfach über Gemeinde gesprochen. 30 Mal mit einer Bezeichnung des Ortes, da wissen wir dann schon mehr. Ich schreibe einen Brief an die Gemeinde in Korinth, einen Brief an die Gemeinde in Thessalonik, da wissen wir schon ganz genau, was Gemeinde ist. Das ist also dann die Ortsgemeinde. Und dann heißt es noch 12 Mal die Gemeinde des lebendigen Gottes und nur einmal die Gemeinde des Christus. Aber wenn wir Gemeinde Jesu sagen, machen wir auch keinen Fehler. Es ist ja die von ihm erworbene Gemeinde. Drei Begriffe der Gemeinde nun zum Unterschied. Die Gesamtgemeinde, das sind alle, die von Pfingsten bis zur Entrückung zum Glauben an Jesus Christus gekommene Kinder Gottes, wie die Bibel sagt. Das sind alles die, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die wirklich wiedergeboren sind, den Geist Gottes bekommen haben und wie wir so im allgemeinen Umgang sagen, sie sind an Jesus Christus gläubig geworden. Sie stehen in der Nachfolge. Und das ist dann die Gesamtgemeinde. Der zweite Begriff ist der, den der Apostel Paulus mit Ortsgemeinde bezeichnet immer wieder. Denn diese Gesamtgemeinde ist ja eine Gemeinde, die eigentlich für den Gesamtbegriff etwas unfassbar ist. Ich weiß im Ausland, in Australien zum Beispiel nicht, wer da zur Gemeinde gehört. Aber die Australier wissen wieder an ihrem Ort, wo eine Ortsgemeinde ist. Also gibt es auch den Begriff der Ortsgemeinde. Und alle Ortsgemeinden, möchte ich einmal sagen, zusammen, das ist dann die lebende Gemeinde, die wir jetzt zur Zeit haben. Alle, die gläubig geworden sind, gehören heute zur Gemeinde. Und dann gibt es noch als letzten Begriff eben die Ortsgemeinde. Also Universalgemeinde möchte ich es einmal nennen. Dann die jetzt gerade leben, denn die Entschlafenen gehören ja auch zur Gemeinde. Die werden ja mit der Entrückung alle auch dabei sein. Und dann eben die Ortsgemeinde. Dass es da natürlich in der Ortsgemeinde so viele Unterschiede gibt, das liegt nicht an der Bibel, sondern das liegt an dem, was man gemacht hat. Und ich meinte immer, wenn sich alle, die sich Christen nennen und auch wirklich sind, nach der Bibel ausrichten, wie sie zusammenkommen, dann kann eigentlich der Unterschied des Zusammenkommens und auch der Unterschied in der Bezeichnung und in der Art, wie sie zusammenkommen, doch gar nicht so groß sein. Denn die Bibel zeigt uns deutlich und klar, wie wir zusammenkommen und was wir beim Zusammenkommen tun sollen. Aber davon noch etwas mehr, dann, wenn wir den Epheserbrief betrachten. Der Epheserbrief ist also von Paulus geschrieben. Wir lesen es, er schreibt das selber in seinem Einführungswort: Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Lieben, das schreibt Paulus nicht bei allen Briefen, sondern hier ganz besonders stellt er das selber heraus. Er ist Apostel, das heißt Gesandter Jesu Christi. Das kann heute keiner mehr von sich aussagen. Bruder Alexander Seibel hat das ja auch heute Morgen und gestern ausgeführt. Es kann heute keiner mehr aufstehen und sagen, ich bin heute noch ein neuapostolischer, ein neutestamentlicher Apostel. Wir haben nicht mehr die Zeit, wo es neue Apostel gibt. Denn was sollen die Apostel denn eigentlich verkündigen? Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 25, dass mit ihm die Heilige Schrift zur Vollendung, zum Abschluss gekommen ist. Es kann also heute keiner mehr über das, was in der Heiligen Schrift steht, darüber hinausgehen. Wenn er das tut, dann ist er ein falscher Apostel. Wenn Sie hören jetzt, dass der Apostel Paulus sagt, die Schriften sind mit ihm zum Abschluss gekommen, dann könnten Sie einwenden und sagen, ja, aber die Offenbarung ist doch noch weitergegangen. Ihr Lieben, aber hier müssen wir mal beachten, das, was die Offenbarung uns von der Gemeinde in Kapitel 1 bis Kapitel 3 sagt, die Sendschreiben an die Gemeinde, die haben keine weitere Offenbarung über die hinaus, was der Apostel Paulus uns gelehrt hat. Und das, was uns Johannes offenbart, nachdem die Gemeinde ab Kapitel 4 entrückt ist und wir die Gemeinde vor dem großen weißen Thron sehen, das sind alles Aussagen, die auch schon im Alten Testament deutlich und klar ausgesagt wurden. Sacharja, Hesekiel, Jeremia und wie sie alle heißen, die Propheten. Das sind im Grunde genommen keine neuen Aussagen, sondern die Beleuchtung dessen, was im Alten Testament geschrieben war, wie es sich in der Zukunft offenbaren wird. Und deshalb ja auch der Abschluss aus dem Munde des Herrn Jesus selber, am Abschluss der Offenbarung: Wenn einer etwas hinzutut, wird er Strafe erleiden. Wenn einer etwas wegnimmt, wird er auch Strafe erleiden. Wir haben also die Schrift so zu nehmen, wie sie ist. Und wenn wir es so tun, als heiliges, vollkommenes Wort Gottes, dann werden wir auch immer einen reichen Segen haben von dem, was sie uns sagen will. Der 23. Vers ist nun eigentlich ein Schlüsselvers, können wir sagen. Das Schlüsselwort des Hebräerbriefes ist Herrlichkeit. Und wenn wir von der Herrlichkeit der Gemeinde sprechen, können wir natürlich immer nur von der Herrlichkeit der Gemeinde sprechen, weil sie die Herrlichkeit des Herrn der Gemeinde hat. Und deshalb ist eigentlich der Kolosserbrief und der Epheserbrief, sind ja beides Gefangenenbriefe des Apostels Paulus. Paulus war in Gefangenschaft. Wir dürfen annehmen, etwa im Jahre 61 hat er dort in Gefangenschaft, wir dürfen auch da sagen, etwa in Rom, hat er diese Briefe geschrieben. Im Kolosserbrief den Brief über die Herrlichkeit des Herrn Jesus und im Epheserbrief die Herrlichkeit des Herrn Jesus geoffenbart an seiner Gemeinde. Die Gemeinde des Herrn ist also das Kostbarste, was Gott hat. Und es gibt für keinen Menschen etwas Kostbareres, als zu dieser Gemeinde zu gehören. Wisst ihr, wenn ich in der Jugend als evangelisiert habe und dann kamen junge Leute und sagen, jetzt sag mir einmal, was habe ich eigentlich davon, wenn ich zu dieser Gemeinde gehöre? Und was habe ich eigentlich davon, wenn ich mein Leben diesem Jesus Christus übergebe? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das haben sie noch manchmal gesagt, ich will doch erst etwas vom Leben haben. Da konnte ich immer nur sagen, ihr lieben jungen Leute, wenn ihr etwas vom Leben haben wollt, dann müsst ihr zu Jesus Christus kommen. Dann habt ihr nämlich das Leben in Person. Und das, was ihr meint, dass wir erstmal etwas vom Leben haben wollen, das verstehe ich ja auch. Das ist das, was der verlorene Sohn, der in die Welt hinausging, ja auch haben wollte. Und sie sind ja vielleicht alle einmal hinausgelaufen und haben gesagt, wir wollen etwas vom Leben haben. Aber Lieben, das Leben kann man nur mit dem haben, der von sich aus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer das Leben haben will, der sollte nicht so anspruchslos sein und unter seinen Verhältnissen leben, sondern der sollte einen hohen Anspruch stellen an das, was gesagt wird, nämlich an Jesus Christus. Dann hat man tatsächlich das Leben. Und das zeigt uns der Apostel Paulus, was es bedeutet, Jesus Christus in seiner Herrlichkeit als Herrn zu haben.